Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause im Knochenjob-Podcast. Dennis und ich waren unterwegs im Urlaub. Wir waren auf der Summer School zusammen und auch alleine. Und wir wurden darauf angesprochen, ja, ich freue mich schon so auf die nächste Folge. Und ja, jetzt mussten wir die Leute leider ein bisschen hinhalten. Zwischendurch haben wir einmal eine alte Folge gerecycelt, mal wieder aufgewärmt. Das war das Ding zu den Beinlängendifferenzen. Fand ich auch ganz interessant, nochmal zu hören, was wir beide da so vor, wie lange ist das her? 2 Jahren so gesagt haben. Und auch immer noch für mich wieder gut zu wissen, ach ja, so war das mit den Beinlängendifferenzen. 1 Millimeter, das haben 90% der Menschen und so weiter. Fand ich ganz, ganz schick, ja. Herzlich willkommen zurück, Dennis.
Ja, vielen Dank, lieber Klaas. Moin, moin auch von meiner Seite. Ich tease schon mal an für diese Folge. Ich bin leider etwas verschnupft und habe eine etwas rauere Stimme als sonst. Ich habe mein Patenkind 3 Jahre alt am Wochenende zu Besuch gehabt und wir waren im Tropenaquarium und ich habe es die ganze Zeit Huckepack getragen, damit es über die Reling gucken konnte und irgendwelche Rotzfahnen oder Keime haben mich da wieder erwischt und sobald ich mit kleinen Kindern in Kontakt trete, dann sagen meine Seitenstränge im Hals Angina und das versuche ich jetzt gerade in Schach zu halten und wir nehmen morgens auf und morgens muss die Tröte erst noch ein bisschen freigelabert werden und ich hoffe, dass wir im Laufe der Folge einfach ein bisschen fresher werden, beziehungsweise meine Stimme sich ein bisschen freischwimmt. Freigeschwommen hat sich auch mal wieder meine Praxistür. Da sind mal wieder jetzt kumuliert eine Menge Dinge passiert. Zum einen ist da fast was ganz Dolles passiert. In der Mittagspause stand ich mit meinem Kollegen im Wartebereich in der Kaffeeküche und ich war mit dem Rücken zur Glastür stehend und ich sah nur, dass er auf einmal große Augen machte und sagte, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich drehte mich nur um und sah so zwischen 1-2 Lücken durch die Tür, dass da sich vermeintlich jemand auf die Bordsteinkante setzte. Und mein Kollege ist ein bisschen größer als ich, von daher hatte einen etwas besseren Überblick und er sagte, oh Gott, das darf nicht wahr sein. Und dann bin ich dahin, hab geguckt und dann saß da eine Dame mit Hose runter vor meiner Praxistür, wirklich einen halben Meter und war im Begriff, irgendwelche Dinge zu verrichten. Und dann bin ich da Volley hin. Und habe gesagt, ey, das ist leider hier nicht der richtige Ort und du musst woanders hingehen. Und das war dann glücklicherweise nach einigen Widerständen bei ihrem 10-0 angekommen. Und dann hat sie sich die Hose wieder hochgezogen und ist von dann gegangen. Und just als sie um die Ecke kam, kam von der anderen Seite der Vater mit einem 8-jährigen Sohn, die zu mir zur Behandlung wollten. Also es wäre ein Happening gewesen. Das war wild. Und ich weiß nicht, ob die Dame es war. Auf jeden Fall hatte ich ein paar Wochen später etwas versteckt vor meiner Praxis einen Plattpfirsich deponiert. Da weiß ich nicht genau, wie ich das interpretieren soll, wie der da hingekommen ist. Und gestern stand tatsächlich eine Flasche Rotwein vor der Tür, die dann auch noch da stand. Mit einem Edding-Aufschrift, herzlichen Dank, mein Freund, ohne Absender. Und da bin ich noch auf der Suche, wo das denn wohl herkommt. Oder ob das da jemand gebunkert hat und ich das gar nicht für mich war.
Das kann sein, ja. Vielleicht 2 Theorien dazu. Erstens, da will dich jemand vergiften, zuerst mit dem Pfirsich probiert. Und dann wissen sie, Dennis ist kein Obst, der trinkt halt eher Alkohol. Genau, den würde ich vielleicht nochmal testen lassen, den Rotwein. Ansonsten vielleicht auch die Idee, du hast die Frau davor bewahrt, so richtig abzudriften, die dachte, okay, ich lasse jetzt alle Tore sind offen, ich lasse mich jetzt richtig gehen und dann hast du sie nochmal beim Schlawittchen gepackt und da jetzt vielleicht vom Fentanyl runtergekommen.
Oder so. Und bedankt sich dann nochmal mit ihren Reserven,
mit ihren stillen Reserven. Manche Leute müssen ja einmal so richtig den Boden treffen, bevor sie wieder aufwärts kommen. Nicht schlecht. Dennis, der Samariter.
Hamburg ist rocking, das kann ich dir aber sagen.
Ja, genau. Es wird nicht einfacher da draußen, ne?
Ja. Zum Glück haben wir immer mal wieder kleine Momente, wo wir anderswo frische Luft schnappen können. Und dieses Jahr haben wir zum zweiten Mal in Eckernförde Luft geschnappt. Und wir beide waren in Eckernförde an der See und waren Teil der Summer School. Du sowohl organisatorisch als auch praktisch workshopgebend, ich workshopgebend und als ja, Teilnehmer kann man sagen für anderthalb Tage und da wollen wir doch nochmal eben kurz einen Blick drauf werfen, damit die Leute, die vielleicht keine Zeit hatten oder kein Ticket mehr ergattert haben, nochmal ein bisschen hören können, was denn da so los war. Also, Klaas, ist denn für dich organisatorisch alles rund gelaufen, alles smooth, du bist tiefenentspannt wieder nach Hause gefahren?
Ja, also es gab einiges an Stress im Vorfeld. Es musste kurzfristig noch, wirklich sehr kurzfristig, neue Dozentin gesucht werden für den Samstag. Und das hat ganz gut reingehauen, muss ich sagen. Das gleich zum Start erstmal, da muss jetzt einmal alles neu gelernt. Ist so, ne? Solche Sachen passieren und hat auch sehr gut geklappt dann letztendlich. Also es ist wirklich gut gelaufen, alles bestens gewesen, aber das hat ganz gut reingehauen. Also wenn ich jetzt so die beiden Summer Schools vergleiche, letztes Jahr und dieses Jahr, war dieses Jahr auf jeden Fall mehr Stress für mich als Organisator im Hintergrund. Und ich konnte das ein bisschen weniger genießen, das Ganze. Also ich habe ein bisschen weniger teilnehmen können. Im letzten Jahr habe ich wirklich sehr viel auch selber gelernt und kam nach Hause und am nächsten Tag in der Praxis dachte ich, wow, ich bin ja viel besserer Integrator geworden. Ich kann viel besser integrieren und so. Was ja auch ein bisschen unser Ziel ist, verschiedene Sachen so integrieren zu können. Aber nichtsdestotrotz war es cool. Also wir hatten nicht so gutes Wetter, aber das hat irgendwie der Stimmung überhaupt nicht geschadet. Also für mein Empfinden war so die Stimmung und das, die Diskussion, die wir hatten und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das war dieses Jahr sogar fast noch besser als letztes Jahr. So. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und alles in allem war es wirklich wieder eine sehr runde Nummer. Richtig coole Workshops gehabt, teilweise überraschend, wie gut die angekommen waren und wie viel ich daraus auch noch gezogen habe und andere noch gezogen haben. Und einige Dozenten haben das auch gesagt, dass sie es richtig cool fanden, dass da so eine Offenheit war und so diskutiert wurde und so, dass das ein bisschen fehlt in der Osteopathie. Und ja, das ist auf jeden Fall so, sind so die Highlights, die ich so mitgenommen habe dieses Jahr.
Ja, ich würde mal Pi mal Daumen sagen, so 2/5 der Gruppe waren auch vom letzten Jahr wieder dabei und ich habe von 1-2 Leuten gehört, also sobald es Tickets gibt, bin ich wieder dabei, also das ist jetzt für mich ein fest eingetragenes Event.
Und jemand hatte sich sogar einen Wecker gestellt, wenn die online
gehen. Oh, guck mal. Ja, witzig. Und das neue Fusion.
Ja, ja, mal gucken. So ungefähr. Guck mal, ja.
Und ja, also man merkte schon, dass die erfahrenen Hasen vom letzten Jahr die Neulinge auch alle mit eingenordet haben und sofort wussten, wie was wo funktioniert und abends beim Grillen am Strand, wo wir uns den ersten Abend getroffen haben, da das war dann relativ zügig organisiert, dass man da untereinander sich nochmal irgendwie abspricht und nochmal hier und da und dorthin fährt, das fand ich auch cool. Und morgens zum Calisthenics war ich derjenige, der verspätet ankam. Hab die Ausrede, dass ich da erst noch meine Zeche beim Campingplatz bezahlen musste und der erst etwas später aufmachte, als ich eigentlich los wollte. Aber alles in allem eine coole Nummer, eine richtig gute Mischung aus Aktivität und Wissensvermittlung und einfach Networking. Ich glaube, das Networking steht sehr, sehr weit oben und ich glaube, da haben sich jetzt auch schon viele Menschen bundesweit vernetzt, plus international aus dem Dachgebiet. Ich weiß nicht, ob ihr das nochmal irgendwie gepumpt habt, aber ihr hattet ja einen Gast, der mit dem Fahrrad aus Österreich bis nach Eckernförde gefahren ist, nur für dieses Wochenende. Also Hut ab, mein Lieber.
Ja.
Das habe ich in meinen kühnsten Träumen mal irgendwann vor, von Hamburg bis nach München mit dem Fahrrad zu fahren, aber der ist dann mal eben Volley aus Österreich bis nach Eckernförde geballert.
Ja, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich hatte auch noch mit ihm nochmal ein interessantes Gespräch so über typisch Norddeutsche, typisch Tiroler Unterschiede oder Eigenheiten und so. Das war wirklich sehr interessant. Und so Networking klingt für mich immer so ambivalent. Also es war so, sag ich mal, Networking ohne Networking-Hintergrund so, ne? Also es war viel Austausch, aber jetzt nicht, dass wir, hier ist meine Visitenkarte, ich mach dies, ich mach das, weißt du, wie auf so einer Convention oder irgendwie sowas, aber letztendlich war es auf jeden Fall eine Art von Networking so. Und das fand ich dieses Jahr, weiß nicht, ob ich da mehr Aufmerksamkeit oder mehr Ruhe dafür hatte. Eigentlich hatte ich nicht mehr Ruhe dafür, aber das war dieses Jahr, kam ein bisschen mehr bei mir durch, muss ich sagen. Ja.
Okay. Ja, und inhaltlich auch eine sehr heterogene Runde irgendwie von Frauengesundheit über
Ja.
Radiologie bis hin zu Faszienlymphe, Sport. Was hat Judith
Lungen.
Weiß noch gemacht, die da noch spontan dazu kam zur Runde?
Ja, Verbindung von Faszien und Akupunkturmeridian, also Sicht,
Ah, ja.
Vermischung so ein bisschen, könnte man sagen, traditionelle chinesische Medizin und Osteopathie und Faszien. Und das kam auch sehr gut an und war auch, wie soll man es anders erwarten, war auch ein ziemlich cooler Workshop mit viel Interaktion und wurde viel gelacht und viel Spaß gemacht.
Ah ja, okay, cool. Ja,
Ja.
Max hat noch was über die Lunge zum Besten gegeben. Also es war eigentlich von allem etwas dabei.
Ja.
Obligatorische Frage ist, wird es weitergehen und haben sich die Leute vor Ort schon irgendwelche Plätze für nächstes Jahr reservieren können oder gibt es dann irgendwann einfach wieder den Countdown und dann geht's los?
Ja, auf jeden Fall 2027, Datum steht 11. bis 13. Juni, wieder zur Mittsommerzeit. Karten werden frühestens ab Januar zur Verfügung stehen. Und wir haben auch schon diverse Dozenten festgemacht. Ja. Einen könnte man schon mal spoilern, ehemaliger Interviewgast Tom Esser. Ich dachte, nachdem es dieses Jahr so harmonisch war, brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Kontroverse, so wie wir es letztes Jahr auch durchaus hatten. Brauchen
Okay.
wir mal jemanden, wo die Leute ambivalent eingestellt sind und der vielleicht auch, ich will nicht sagen spaltet, aber wo es auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen zu gibt und
Streitbar
Diskussionsbedarf,
ist.
ja. Ja,
Ja,
der
okay.
streitbar ist. So kann man es sehr gut ausdrücken. Genau.
Ja, okay.
Das ist ja auch so ein bisschen, wir wollen nicht keine, nur alles aus einer Richtung, aus einer Schule, verschiedene Meinungen zulassen, verschiedene Denkweisen zulassen und darüber diskutieren dürfen und können. Und dass die Leute halt auch Sachen praktisch erkunden können und sehen, ah, das ist ja, ah, sowas habe ich schon immer gesucht. Cool, dass es sowas in der Richtung gibt. Und das kam dieses Jahr auch oft rüber. Gerade mit dem Thema Radiologie, Ultraschall, MRT und so, das wurde so oft gesagt, warum gibt es sowas nicht in den Osteopathie-Ausbildungen? Es gibt so viele Schulen und das und warum lernt man das nicht am Anfang? Und dann weiß man das einmal, ne? Niere palpieren in Seitlage, Daumen rauf, ah, da ist die Niere und wenn ich die jetzt hier so ein bisschen anschubse, dann bewegt sich die oder die verformt sich auf jeden Fall. Ja, wieso haben wir das nicht früher gelernt? Oder die Palpationskontrolle von der Gallenblase. Ich palpiere da irgendwas, merke, da ist ein Hubbel. Was ist das? Ist das irgendeine Verdichtung oder so? Ah, es ist tatsächlich die Gallenblase. So fühlt sich die also an, ne? Oder alle möglichen anderen Sachen. Also wie sieht das im MRT aus und was für typische Probleme gibt es oder typische, jetzt fällt es mir nicht ein, typische versteckte Red Flags oder irgendwie sowas, da hatten wir auf jeden Fall ziemlich viele Sachen. Es hat für sehr viele Aha-Momente gesorgt. Und das fand ich halt cool, genauso wie letztes Jahr auch. Wir wollen halt Sachen bieten, die aus meiner Sicht eigentlich die Osteopathie jetzt mal so langsam modernisieren könnten und halt so ein bisschen, ja, revolutionieren oder halt irgendwie dafür sorgen können, dass die auf eine vernünftige Grundlage gestellt wird. Das wollen wir eigentlich bieten, so wie wir uns das vorstellen, wie Osteopathie sein könnte, ohne halt irgendwas an Ganzheitlichkeit zu verlieren. Aber halt ansonsten, da es ja sonst niemand macht, halt auch irgendwie ein bisschen, naja, was anderes ist, was es sonst nirgendwo gibt. Ja, ich glaube,
Alright.
das war ganz gut gelungen. So.
Alright.
Ja, plus nochmal so eine Anekdote aus den Abendveranstaltungen. Wir machen ja abends auch mal Sachen, die nichts direkt mit Osteopathie zu tun hatten. Da hatten wir dieses Mal Budokon, wo es so ein bisschen um verschiedene Moves ging, so eine bewegungstherapeutische, spielerische Sache. Und wir haben so Tierbewegungen nachgemacht.
Ah
Und
ja,
eine dieser
witzig.
Tierbewegungen war der Gorilla, wo wir über den Boden gelaufen sind wie ein Gorilla. Und einer der Teilnehmer, der sich sehr wohl gefühlt hat, der letztes Jahr auch schon da war, der ist dann am Ende gar nicht mehr runtergekommen von dem Tierfilm, ist dann nur noch wie ein Gorilla durch die Halle gelaufen. Und dann musste ich ihn in den Schwitzkasten nehmen, schön Schock, und einer musste ihm ein paar Backpfeifen geben, damit er wieder in die Realität zurückkommt. Das war auf jeden Fall recht wild. Okay. Aber wir haben ihn wieder landen können.
Okay. Ja, alles klar.
Es kann sein, dass ich ein bisschen übertrieben habe, dass es vielleicht nicht ganz so war, aber gefühlt war es so.
Okay.
Ja, Schöne Grüße an der Stelle.
Fühlt sich ein bisschen wie Ido Portal an, irgendwie Animal Movement.
Ja, genau. Ja, Ido Portal habe ich auf jeden Fall auch eine gespaltene Meinung zu, aber
Vergleichbar. Ja, interessant. Ja, schönes Ding. Ich hoffe, dass wir beiden nächstes Jahr wieder mit dabei sein werden.
Und ja, überlegen wir es nochmal mit dir, Dennis.
Ja, alles klar. Aber wenn das nicht klappen sollte, springe ich einfach auf mein anderes Pferd. Und zwar habe ich eine Woche vorher meine erste Sportosteopathie-Fortbildung gegeben. Fortbildungszentrum in dem wunderschönen Hagen, was ich jetzt kennenlernen durfte. Himmel hilf. Aber ein cooles Fortbildungszentrum, coole Infrastruktur, nette Gastgeber.
Jo.
Und ich hatte da eine sehr heterogene Truppe mit sehr verschiedenen Ausbildungshintergründen, von gerade fertig mit Physiotherapie über Praxisbesitzer mit mehreren Angestellten, Physio, Osteo, schon griechische Nationalmannschaft bei Olympia betreut, bis hin zu einem Neurochirurgen, und mir schlotterten ehrlicherweise vorher schon so ein bisschen die Knie und dachte, oh Gott, was wird da passieren? Und werde ich für alle auch einen Mehrwert bieten? Und zumindest die Feedbackbögen und in den Gesprächen hinterher kam raus, dass dem wohl so gewesen ist. Also ich habe einen Rundumschlag gemacht und eine Mischung aus, was ist überhaupt Osteopathie und wie bringen wir das in den Sportkontext unter, bis hin zu ganz konkreten Techniken oder Maßnahmen. Was machen wir, wenn Spieler X auf dem Spielfeld umknickt oder ins Koma fällt? Was habe ich in meinem Physiokoffer drin? Was machen wir zur Regenerationsförderung? Was machen wir in Spielvorbereitung und so weiter und so fort? Also ein Rundumschlag von allen möglichen Techniken, Herangehensweisen bis hin zu Kommunikationsstrategien und psychologischen Modellen. Und somit war für alle Menschen so ein bisschen was dabei. Ich hatte mir im Vorfeld auch ein bisschen was überlegt, alle ein bisschen mit an Bord zu holen und quasi ein Teamgefüge zu bilden, wo jede Person eine Spezialaufgabe hatte, und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert nach meinem Empfinden, weil alle dann so ein bisschen aufeinander geachtet haben, miteinander gearbeitet haben und ich mich mental load-mäßig nicht um jeden Quatsch kümmern musste, sondern einige Leute mir einfach blindlings dann Kleinigkeiten abgenommen haben. Das war ganz gut. Und sowohl Feedbackbögen waren gut, ich war ganz happy, ich werde so ein paar kleine Anpassungen, Modifikationen noch machen, als auch der Veranstalter waren happy, und somit geht das Ganze nächstes Jahr im Januar in die zweite Runde, im letzten Januarwochenende, irgendwas um den, ich glaube, 28. Januar oder sowas, das steht dann auf der Internetseite phobi-hagen.de. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Wer da Bock hat, sich das mal zu geben, ist herzlich eingeladen, sich dafür anzumelden. Das war meine Experience in Hagen, und dich habe ich da auch getroffen, weil du abermals den 25. Dry Needle Kurs gemacht hast, und ich habe fast das Gefühl, dieses Dry Needling, du hast jetzt auf der Summer School auch mal in so einer Pause kurz ein bisschen was angeniedelt.
Narbe war das, ja.
Es wächst die stete Begeisterung für dieses Thema.
Ja, völlig zu Recht. Ist halt auch ein sehr gutes Tool, was so sehr gut in unsere osteopathische oder physiotherapeutische Praxis eigentlich so reinpasst. In Deutschland hängt das so ein bisschen hinterher. In vielen Nachbarländern, Belgien, Niederlande, Österreich, Schweiz, ist das auch für viele Physios schon unter gewissen Umständen auch schon längst zugelassen. Und gerade so Physios könnten damit eigentlich sehr gut umgehen, und in deren Hände gehört das auch aus meiner Sicht. Und ja, das freut sich auf jeden Fall steigender Beliebtheit. Und ich bin froh, dass, also ich liebe das. Ich mache das ja seit 10 Jahren ungefähr. Habe auf jeden Fall auch schon einige zigtausend Nadeln gesetzt. Und freue mich immer darüber zu reden. Das macht voll Spaß, um den Austausch stattzufinden. Und mein Kurs, den ich dann Hagen habe und den ich auch immer wieder woanders organisiere, der zielt halt so darauf ab, das halt recht kompakt unterzubringen. Also für Menschen, die schon Vorkenntnis haben, die gut anatomisch ausgebildet sind, dass man das, die Techniken halt sicher anwenden kann bei den wichtigsten Muskeln und dass man es dann nach kurzer Zeit eigentlich auch verstanden hat, sodass man es eigentlich auch an anderen Strukturen und Regionen anwenden kann, die jetzt nicht explizit im Kurs waren. Da kriege ich immer Feedback, dass das auch sehr gut geklappt hat. Ja, ich muss sagen, mit dir zusammen dann Hagen gewesen zu sein, war auf jeden Fall schön. Und es war auch echt inspirierend, als du mir erzählt hast, was du da alles für ein Event draus machst. Da kam ich mir richtig schlecht vor hinterher, als ich relativ, sag ich mal, wenig Entertainment drumherum stricke. Aber was du da so, dass du so eine Fußballmannschaft aus den Teilnehmern geformt hast mit Kapitän und Lüftungsbeauftragten und Fotopressebeauftragten und so weiter. Das, ja, Waterboy, genau. Da kam ich mir schon ein bisschen schäbig vor, dass ich da nicht so
Zinnober alles draus gut, mache. Alles gut. Ja. Noch Rückmeldung für dich. Du hast es jetzt auch schon wahrgenommen. Süddeutschland krächzt und möchte auch mal ein bisschen Kneeling haben. Also wenn du es organisiert bekommst, mal irgendwann in Süddeutschland oder vielleicht sogar in Österreich oder der Schweiz mal einen Kurs zu geben. Ich glaube, da haben wir auch einige Hörerinnen und Hörer, die sich darüber freuen würden. Ja, und vielleicht gibt es ja jemanden unter den Zuhörern, der Räumlichkeiten zur Verfügung stehen hat oder irgendwie eine Location kennt oder sowas, kann sich gerne mal bei Klaas melden. Vielleicht gibt es da Potenzial für eine Kollabo, sodass du mal abends dann einen Schweinsbraten essen kannst und nicht immer nur eine Ruhrpott-Currywurst dir zu Gemüte führen musst.
Ja, genau, genau. Ja, im Oktober bin ich einmal im Rhein-Sieg-Kreis. Die Fortbildung hatten wir auch verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. Werden wir gucken, ob wir es diesmal auch nochmal schaffen. Genau, ansonsten bin ich gerne offen für sowas. Natürlich ist für mich immer Norddeutschland schön nah dran, aber der Süden, das ist auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert, merke ich jedes Mal. Wie schön.
Alright, genug der Werbung und der alten Geschichten. Jetzt widmen wir uns mal so ein paar neue Themen. Ich arbeite jetzt wieder seit ein paar Wochen, war zwischendurch auch mal bruchstückhaft hier und da im Urlaub und stehen auch noch ein paar Events an. Ich bin jetzt demnächst nochmal in Brüssel mit der Hockey-Nationalmannschaft. Da freue ich mich drauf für ein paar Tage. Und ein paar andere Sachen stehen noch in der Pipeline. Darüber möchte ich aber erst sprechen, wenn das Ding fest ist. Aber in der Praxis passieren halt auch ein paar Sachen. Und da hatte ich jetzt unter anderem einen ganz interessanten Fall von einer jungen Dame, die einen Fahrradunfall hatte. Und mit dem Gesicht ohne Helm betrunkenerweise gestürzt ist. Nicht mehr genau weiß, wie sie gestürzt ist, dann im Krankenhaus aufgewacht ist. Und eine Facialisparese hatte, weil sie so stark aufs Schläfenbein gefallen ist, dass wie heißt der Canalis Nervi Facialis, also da geht der Facialis Nerv ja durch, ein Teil des Osttemporalis hat da an dem Nerv so dran gedrückt und geschert, plus es gab Einblutungen und Knochensplitter, die auf den Nerv gedrückt haben, dass der Nerv wohl wirklich gequetscht und ein bisschen lädiert ist, aber noch funktionstüchtig, was jetzt dazu führt, dass sie eine klassische Facialisparese hat, aber noch Zugriff auf alle Strukturen hat und jetzt gerade Physiotherapie bekommt und Ergotherapie bekommt und bei mir nochmal das Gewebe sich hat frei machen lassen, nochmal die Drainage verbessern lassen hat und allgemein den Zustand nach ihrem Unfall aufarbeiten lassen hat, fand ich nochmal eine interessante Geschichte. Also es gilt, das ist wohl eine relativ komplexe Operation, wo man viele Strukturen aus dem Innenohr rausholt, um an diesen Kanal dran zu kommen. Dann wird das durchgespült und die Nervensplitter werden tatsächlich vom Nerv weggekratzt. Sie erklärte mir das so, dass da Nervensplitter tatsächlich in dem Nerv drin saßen. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber okay, ist so wie es ist. Und dann wird hinter der ganze Hör- und Vestibularapparat wieder reingeschmissen in den Kopf und alles wird zugemacht. Und es kann jetzt leider auch dazu führen, dass sie eine dauerhafte Hörminderung hat. Sie kann auf jeden Fall hören, aber deutlich verschlechtert auf der Seite. Also alles nicht so gut gelaufen und dennoch ein Riesenglück, weil die Blutung im Schädel schon relativ massiv war und das hätte auch einfach tödlich sein können mit ein bisschen Pech. So fand ich auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Fahrradfahrer ohne Helm bin. Nicht gut, keine Vorbildsituation. Und da habe ich noch mal ein bisschen gegrübelt und mal überlegt, ob es denn jetzt nicht einfach mal Zeit ist.
Dein Kopf ist dein Kapital, Dennis, das wissen wir ja.
Ja, eher meine Hände, aber ja, ohne Kopf keine gescheiten Hände. Ja, so ist es.
Ja. Okay, wir wollten uns heute einem Thema widmen, was immer mal wieder an uns rangetragen wurde. Auch nochmal zuletzt auf der Summer School, dass die gerne mal was zum Thema Ernährung wissen wollen. Osteopathie und Ernährung, Gesundheit und Ernährung. Und wir hatten vorhin das Thema Kontroverse, wir hatten das Thema unterschiedliche Meinung. Und ich glaube, es gibt nichts, wo der Diskurs irgendwie so hart geführt wird und wo es immer mal wieder neue Meinungen gibt und halt ist überhaupt kein Problem, ist völlig unterschiedliche Meinungen dafür, gute Gründe, gute Argumente zu finden und teilweise auch Studien und wo man weiß, alle paar Jahre ändert sich das. Und dennoch müssen alle Leute sofort das und das machen und dieses und jenes ist scheiße, das andere ist das Beste und so weiter. Ernährung ist ein großes Ding. Und ich weiß auch den Grund dafür. Erstens, schlechte Studien, schlechte Epidemiologie, schlechte Wissenschaft gepaart mit noch schlechterem Journalismus. Das ist halt einfach so. Das ist auf jeden Fall so ein Ding unserer Zeit. Die letzten Jahre kam es immer wieder hoch. Miserabler Journalismus. Und dann die Leute, die das alle umfassen. Auch die Praktiker wir. Oh, geil. Intermittierendes Fasten. Wir haben an Mäusen gesehen, die leben länger, wenn die 16 Stunden nicht essen. Das ist bei Menschen natürlich ganz genauso. Wir können das ganz genau 1:1 auf unsere Menschen übertragen und so. Wir müssen jetzt alle fasten. Als Beispiel nur so, ne? Und alle paar Jahre ändert sich das wieder und dann ist das wieder gesund und dann ist es wieder ungesund. Und auch in der Osteopathie mangelt es natürlich nicht an verschiedenen Meinungen. Und da habe ich dann auch aufgeschnappt, auf so einer Fortbildung, wo es um Ernährung und Osteopathie geht, dass gesagt wird, Hülsenfrüchte, ganz schlecht. Da ist irgendein Stoff drin, ich meine Lektin oder so, weil da dieser Stoff drin ist, sind Hülsenfrüchte ganz schlecht.
Okay. Ne?
Klar sind Hülsenfrüchte Bestandteil jeder gesunden Diät quasi in allen blauen Zonen, wo die Menschen irgendwie besonders alt, besonders gesund werden. Aber wegen der und der Geschichte dürfen wir Hülsenfrüchte nicht mehr essen. Oder wegen irgendeiner anderen Geschichte ist weißes Brot viel gesünder als Vollkornbrot. Und Vollkornbrot ist Sondermüll, so ungefähr. Ja. Und ich dachte mir mal, ich konfrontiere dich jetzt mal mit ein, zwei Sachen, so verschiedenen Nahrungsmitteln. Und du sagst jetzt gesund oder schlecht. Also okay. Ist ganz schwer, kann man eigentlich nicht sagen, aber wir versuchen das mal so.
In Ordnung.
Okay. Pflanzen- und Samenöle, gesund oder ungesund?
Absolut gesund, Junge.
Ja, ist auch große Diskussion momentan wieder. Seed Oils in Amerika wird darüber rumgeschimpft.
Okay.
Grund wegen schlechter Studien und schlechter Vermittlung von Studien.
Okay.
Rotes Fleisch.
Long term eher, die Masse macht's eher ungesund.
Würde ich vielleicht auch ähnlich sehen. Auch da gibt es Leute, die jetzt die Hände so im Kopf
zu haben. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Carnivoren, ich habe mal Janosch, den ich interviewt habe, der ist ein absoluter Verfechter von Carnivorem Essen und der wird sich am liebsten ein Patty zwischen zwei Steaks packen und den als Burger essen. Also ja,
da gibt's auch andere Meinung. Ethisch und umwelttechnisch auch
so ein bisschen. Ja, schwierig. Okay. Wasserverbrauch ist Katastrophe.
Ja. Wo wir dabei sind, Eiweißshakes.
Wenn richtig dosiert, gut.
Mhm. Okay. Hülsenfrüchte hatten wir eben.
Gut. Finde ich gut. Ich glaube, Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe, für irgendwas war das noch gut. Da bin ich aber ehrlicherweise nicht so tief drin.
Also ja.
Ich liebe Hülsenfrüchte, A, geschmacklich und B, wenn man da mal zwischendurch sich einen Topf reinhaut, finde ich das völlig in Ordnung.
Ja, haben Bud Spencer und Terence Hill auch schon
so
gemacht. Das ist
so. Und Teil, die hatten Kraft.
Gesagt,
die hatten Kraft.
Ganz genau.
Das kann ich dir sagen.
Genau. Absoluter Freund davon. Ich persönlich. Vegan.
Ich würde eher, boah, jetzt verhaue ich es mit allen,
Jetzt
mit
verhaust du dir, ja.
50% der Hörerinnen. Ich sage, vegan ist nicht per se gesundheitsförderlich. Also ich kann die Ethik dahinter verstehen, aber ich glaube, für eine ideale Ernährung, da muss man sich schon extrem gut auskennen, dann kann man das bestimmt alles kriegen, was man braucht. Und der Körper holt sich ja auch immer das, was er benötigt, aus den kleinsten Fitzelanteilen. Aber rein, also man könnte einfacher zum Ziel kommen, sich gut zu versorgen, wenn man nicht vegan lebt. Aber ich kann diesen Veganismus ein Stück weit ethisch verstehen. Aber so richtig mega gesund finde ich es nicht.
Ja, sehe ich ähnlich. Zumindest muss man auf jeden Fall sagen, du kannst dich vegan ernähren und du kannst dich trotzdem katastrophal ernähren, wenn du halt einfach
Stimmt
nur,
auch, ja. Und es
ne,
gibt
also es
auch
gibt sehr viele
ja, diese
Leben.
hochverarbeiteten Patties da, Beyond Meat und sowas alles. Also das habe ich auch alles mal probiert. Es schmeckte auch viel nach Chemie und Kunst, was da noch mit drin war, obwohl die das anders propagieren. Aber diese ganz, gibt es auch sehr viele hochverarbeitete Lebensmittel in der veganen Ernährung.
Das gibt es durchaus auch, ja. Genau. Auch ein großes Thema, auch komplexes Thema. Obstsmoothies.
Ei, Fructose, der neue Teufel. Ja, wenn frisches Obst vitaminmäßig ganz geil, aber zu viel davon ist nicht gut, Klaas. Diabetes Typ 3 weht dann da irgendwann raus, kann ich dir sagen.
Genau. Ja, denke ich auch. Also Obst, oh, ne, gesund. Aber ich glaube, die Darreichungsform ist halt eben auch, wenn das halt schon alles zerschreddert ist und sehr schnell aufgenommen wird, ohne halt irgendwie was auch immer, Kaufunktion dabei und so. Und das ist, glaube ich, ein so ein Ding dabei, weswegen
Ah,
Obstsmoothies
interessant.
nicht einwandfrei zu empfehlen sind.
Ah ja, das Insulin schießt dann zu schnell zu hoch, um das
Zu
alles.
schnell zu hoch im Vergleich, als wenn du den Apfel
Ah,
einfach so essen
interessant.
würdest.
Ja, good
Ne?
point,
Also
good point.
unter anderem. Ne? Das ist jetzt nur sehr, sehr
Schöne
einfach und vermutlich.
spekulative These, aber fühle ich.
Dafür sind wir ja hier.
Ja, richtig.
Und dann noch Kaffee, gesund oder ungesund?
Ah. Hat mir irgendjemand mal eine Studie gesteckt, dass Kaffee durchaus auch gar nicht so verteufelt werden muss, wie es lange war. Also
Nein,
ja,
überhaupt nicht.
harntreibend so, aber dadurch auch.
Altes Wissen, Dennis, altes Wissen.
Ja, aber das Koffein, also ich muss mehr Pipi, wenn ich Kaffee
Ich
trinke.
aber auch, aber hallo. Vielleicht jetzt nicht mehr von der Menge, aber halt
Ja.
es definitiv. Ja,
Aber
genau.
ich glaube auch irgendwie kardioprotektive Elemente drin oder
Ja,
sowas, ne?
genau. Also jetzt so kürzlich, wenn man sich diese ganzen, wie soll man, Gesundheitsinfluencer, es gibt in Amerika sehr viele große Wissenschafts- und Gesundheitspodcasts und durch alle ging so eine neuere Studie durch. Ich habe sie jetzt gerade nicht parat, aber dass wenn du morgens einen Kaffee trinkst und mittags und ihn vor allen Dingen auch schwarz trinkst und nicht zu viel trinkst, dass du dann im Durchschnitt länger lebst als derjenige, der das nicht tut. Und wenn du halt deinen Kaffee mit Milch trinkst, einen schönen Cappuccino oder sowas, dann sind diese tierischen Faktoren da drinne, also das aus der Milch, das negiert wohl den einen oder anderen positiven Effekt des Kaffees. Und interessant auch, dass es gar nicht nur ums Koffein geht, sondern um den Kaffee halt auch. Also Leute, die einen Kaffee trinken, aber in entkoffeiniert, die haben anscheinend auch ähnlich gute Effekte.
Ah ja, okay.
Ja, also ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Kaffee wurde halt über Jahrhunderte hinweg immer wieder hochgelobt und dann wieder verteufelt als Teufelszeug, als da gibt es auch noch andere Bezeichnungen dafür. Das hatte teilweise auch politische Gründe, so, weil
Ja,
dass
wahrscheinlich.
sich die Leute in Kaffeehäusern zur Verschwörung treffen oder wenn halt irgendwie die Ursprungsländer, wo der Kaffee herkommt, mal nicht in Mode waren und so. Aktuell gilt geregelter Kaffeekonsum, wie gesagt, morgens und vielleicht sogar noch mittags, gilt jetzt gerade wieder als gesund, als herzgesund.
Und ich habe auch mal vorsichtiges Halbwissen gehört, dass man Kaffee durchaus auch auf die Flüssigkeitsmenge des täglichen Alltagsbedarfs draufrechnen darf. Es hieß mal eine Zeit
Ja,
lang, das darf man
genau.
nicht, aber das Volumen des Wassers da drin wird vom Körper wohl auch ein bisschen verarbeitet. Es wird nicht alles rausgespült und reißt noch mehr mit raus.
Nein, das dachte man früher, das ist jetzt schon seit einigen Jahren, dass man halt das als normale
und
Zufuhr
sieht. Somit bin ich wahnsinnig gut hydriert.
Ja. Ich persönlich finde auch, es zählt ja auch Genuss dazu und ich, für mich ist Kaffee irgendwie so ein Ritual. Es macht mich so richtig glücklich auch. Ich muss zugeben, ich bin abhängig davon. Also, jetzt merke ich, wenn ich es eine Zeit lang nicht mache, dann kommt so ein Energie-Low und so. Aber es bereitet mir so viel Freude. Und das ist für mich, so eine heilige Pflanze, heiliges Getränk, würde ich jetzt so sagen.
Ja, schön, ja, Punkt. Schönes Ding einfach. Okay. Gibt fast keine Darreichungsform, die mir nicht gefällt. Und scheiden sich ja in die Geister. Ich kenne auch ganz viele Nicht-Kaffeetrinker und frage mich immer, was einen dazu bringt, Kaffee zu mögen und was nicht. Aber da gibt es ja auch klare Fronten. Und zum Beispiel. Ich persönlich würde jetzt nicht so viel Matcha trinken wollen. Das gibt mir jetzt nicht so viel. Oder ich bin jetzt nicht der größte Teefreund. Ich trinke auch ganz gerne mal einen leckeren Tee. Ist für mich auch für mich die größere Zeremonie eigentlich des Ganzen. Aber jetzt habe ich in meiner Erkältungsphase da irgendwie einen grünen Tee in der Praxis flog dann auch rumgenommen und ich dachte so, bah. Also das hat mir jetzt nicht so den Kick gegeben, muss ich sagen.
Ja. Naja. Mir wird zum Beispiel übel, wenn ich morgens grünen Tee trinke oder schwarzen Tee. Selbst wenn ich den vorsichtig brühe und so weiter. Das funktioniert bei mir leider nicht.
Aha. Ja, du hast jetzt gerade schon zwei große Themen in der Ernährung, warum das so ein Riesenthema ist, aber auch gleichzeitig so ein schwieriges Thema ist genannt. Ich würde noch einen dritten Faktor damit reinbringen. Das ist der Faktor Industrie und Hoffnung. Ich glaube, es ist eins der riesengroßen Themen, wo man mit wunderbaren Studien zeigen kann, wenn du dies oder das oder jenes nimmst, dann hat das diesen und jenen positiven Einfluss und der Glaube und die Hoffnung schwingt immer mit, dass das dann bei den individuellen Menschen auch funktioniert. Und ich hatte diese Woche noch einen Patienten, der arbeitet im E-Commerce und betreibt eine Internetplattform für Nahrungsergänzungsmittel. Und da haben wir uns nochmal so ein bisschen kurz drüber unterhalten und dass der Markt ja auch wahnsinnig geflutet ist, eine mega Preiskampf gibt und mega Influencer-Marketing-Battle. Soll es jetzt dieses oder jenes sein? Und er sagte, ja, und dennoch ist der Markt riesengroß, die Margen sind wahnsinnig hoch und es fällt für alle immer noch so viel ab, weil die Leute einerseits Fastfood fressen, sich total beschissen ernähren und dann sich 25 Pillen reinhauen und denken, sie sind richtig gut aufgestellt, was Ernährung angeht.
Ganz so. Genau. Und da war bei mir irgendwann der Groschen gefallen. Es heißt ja immer so abgedroschen, ja, du musst dich, bevor du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmst, sollst du dich erstmal ausgewogen ernähren. Und ich dachte so, ja, ja, was bedeutet das? Aber kann ich nicht trotzdem jetzt irgendwelche Zink-Probiotika, Vitamin D nehmen oder so? Aber der Umkehrschluss wäre dann ja quasi, ich ernähre mich schlecht, ich gehe dreimal die Woche zu McDonald's und hoffe dann, dass wenn ich mir halt Probiotika-Shake reinpfeife oder halt irgendwie das und das nehme, dass es dann das regelt, so ungefähr, ne? Und das ist so eine ganz simple Wahrheit oder ganz simple Geschichte, aber bei mir ist der Groschen irgendwie erst ganz spät gefallen, dass du eigentlich erst einmal echt gucken musst, was mache ich alles schlecht, was mache ich alles falsch? Bin ich jemand, der sich abends noch Lakritze reinfährt oder irgendwie drei Bier trinkt zum Einschlafen oder halt irgendwie zu McDonald's geht oder was auch immer? Dann sollte ich das erstmal versuchen, in den Griff zu kriegen, zu gucken, wo sind meine Sünden? Und dann kann ich gucken, ob ich mir Gedanken darüber mache, ob ich sie supplementiere. Na, es gibt natürlich Ausnahmen, klar, so Vitamin D ist so ein No-Brainer und so weiter und vermutlich, wenn man sich ein bisschen Multivitamine dazu reinpfeift, hat das auch was Gutes, aber erstmal an den Grundpfeilern arbeiten, an der Basis arbeiten und dann kann man nochmal gucken, wie man das nochmal so verfeinert.
So sieht das aus. Und wir versuchen jetzt mal einen Schwung zu unserer Arbeit zu bringen, also zur Osteopathie und ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, ob es Studien zu Ernährung und Osteopathie gibt. Ich habe jetzt nicht crazy viel gefunden. Eine Studie zu einem Kollegen, der hier auch in Hamburg praktiziert, Robert Nier heißt der, der hat eine Fragerunde unter Osteopathen gemacht und hat 242 Osteopathen und Osteopathinnen befragt, ob sie Ernährung in der osteopathischen Arbeit wichtig finden und das in ihrer täglichen Arbeit integrieren. Und satte 92% der Befragten finden das einen wahnsinnig wichtigen Aspekt, fühlen sich aber gar nicht so richtig gut darin ausgebildet vermissen das Thema Ernährung in der osteopathischen Grundausbildung beziehungsweise ein breit gefächertes Angebot von postgraduierten Fortbildungen zu dem Thema. Wird es mit Sicherheit geben, da bin ich jetzt gar nicht so drin aktuell, aber schon interessant angesprochen auf Ernährung, klickt, glaube ich, bei jedem Therapeuten und eigentlich auch bei jedem Menschen sofort die Ratio an und alle wissen, ja, wenn ich mich gut ernähre, dann geht's mir auch besser. So, dann habe ich weniger Probleme, dann habe ich weniger Schmerzen, ich fühle mich fitter. Und von daher macht es absolut Sinn zu sagen, ja, Ernährung sollte ein Thema sein. Aber die Praxis sieht dann auch so aus, dass das von der Beratung auch immer sehr divergiert und jeder einzelne Therapeut oder jede einzelne Therapeutin ja auch ihre eigenen Favorites hat, zum Teil vielleicht sogar noch einen kleinen Zeithassel hat und eigene Produkte weiterleiten möchte.
Das wäre eine Idee, meinen selbstgemachten Kimchi und Kombucha, den ich meinen Patienten zu verhökern für teuer Geld. Ja.
Klass Kombucha, KK.
Genau,
ja.
Oh, gute Idee. KKK.
So, und ja, also es ist interessant, ich bin bei dieser Studie nicht befragt worden. Ich würde mich ganz vorsichtig zu den 8% zählen. Nicht, weil ich sagen würde, Ernährung ist nicht relevant, aber finde ich mich da auch überhaupt nicht sicher und gut aufgestellt. Und B, finde ich, ist es auch hoch individuell, was ein Mensch benötigt. Und das rauszufinden, dazu fehlt mir das Setting. Also ich nehme kein Blut ab, ich analysiere keine Blutwerte oder dergleichen. Und ein Reizdarmsyndrom ist am Ende ein Schrotschuss-Symptom und kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und da pauschal mit Dingen um mich zu werfen, habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen sich dann daran sehr festklammern und gerade wenn sie hören, du musst diese eine Pille nehmen und dann wird's besser und das shiftet so ein bisschen den Fokus weg von der Osteopathie hin zu welchen einfachen Hebel kann ich umstellen, damit das Leben einfacher wird und da sehe ich eher einen größeren Impact darin, passiv zu mobilisieren, dann aktiv Sport zu treiben, das andere große Thema, was der Menschheit meistens abgeht, sich dafür konsequent und routinemäßig zu interessieren und dem nachzugehen und dann mal zu schauen, inwieweit wir noch einen Einfluss über die Ernährung haben. Aber das war so als meine Two Cents zu der Geschichte.
Ja.
Wann holst du die Ernährung mit rein bei dir?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also
wenn du konkret gefragt wirst, oder?
Also, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das Problem ist, wenn man konkret gefragt wird, dann kommen die ja mit einer konkreten Fragestellung. Und dann war jetzt gestern nochmal die Frage. Ja, Herr Stechmann, was können Sie noch empfehlen, wenn ich zu viel Cholesterin habe und ich nehme schon Statine? Was kann ich da noch machen? Und dann hat sie mir so aufgezählt, was sie schon so alles macht. So eine ältere Dame, die sich wirklich gut ernährt, gut verhält. Sport, Bewegung, Soziales und so weiter und so fort. Ne? Da dachte ich, da fällt mir jetzt konkret gar nichts mehr zu ein. Da ist eigentlich alles schon dabei. So antientzündlich, verschiedene Fette weglassen und zu gucken, wie geht es mir danach, wie geht es mir, wenn ich das weglasse und so weiter. Wo ich gesagt habe, ja, da kann ich jetzt wirklich, keine Ahnung, bevor ich jetzt irgendwas empfehle, sorry, keine Ahnung.
So. Ja.
Und das macht es schwierig. Und ich finde es interessant, dass wir als Menschen individuell sind, deswegen passt Osteopathie ja auch so gut, weil wir das ja auch mal so individuell hinstellen. Wir können uns ketogen ernähren, das heißt, wir können irgendwie unseren Stoffwechsel komplett umstellen von der Verstoffwechslung von Zucker auf Fettkörper. Auch hoch faszinierend, dass das geht. Das geht zeitweise, geht wohl auch vielleicht das ganze Leben gut, ne? Also die ketogene Ernährung, die karnivore Ernährung, die geht dann ja irgendwann in die Richtung. Habe ich auch schon Erfahrung mit gesammelt. Das geht irgendwie, fühlt sich für mich wie eine Ernährungsstörung an. Also wie nennt man das? Eine
Malabsorption oder?
Nee, das nicht. Dass man halt, es ist keine Art der Ernährung für mich mehr, sondern als hätte ich eine Ernährungsstörung. Wie sagt man dazu? Mir fällt das Wort jetzt wieder nicht ein, aber okay. Man muss halt auf so vieles achten, dass man nirgendwo zwischendurch mal was essen kann, sodass es dann echt schon sich wie eine Krankheit anfühlt oder wie eine, wie auch immer. Ja. Aber das geht. Also der Körper läuft darauf und ja, deswegen ist das wirklich eine schwierige Geschichte. Aber ich gucke dann halt immer, was ist denn das Problem? Also was hast du für ein Problem? Und ist es der Darm oder willst du einfach nur gucken, ob du deinem Gelenk was Gutes tun kannst oder so? Und da gibt es ja schon auch so Hinweise. Oder hast du ein bestimmtes Problem und wir gucken irgendwie, wie wir das in den Griff kriegen können? Also ich frage dann immer ganz gerne nach der größten Sünde. Was ist denn so das größte Problem? Also ganz häufig irgendwie dann abends nochmal ein Eis oder sowas oder eine Tafel Schokolade oder irgendwie sowas. Und da wissen wir, dass das zum Beispiel auch den Schlaf ruinieren kann, wenn du abends hier noch ordentlich was reinpfeifst oder so. Ne? Oder Zucker und diese ganzen Sachen, das ist dann ja schon im Hinblick auf diese ganzen stillen Entzündungen so ein großes Problem. Und ich versuche, ne, das, was ich vorhin gesagt habe, dass man erstmal versucht, so ein bisschen die Basis zu schaffen, sich halbwegs gesund zu ernähren, da dran zu arbeiten, als dann zu sagen, ja ey, du musst jetzt jeden Morgen Blaubeeren essen und so, ne? Oder halt noch einen Esslöffel Olivenöl. Beides macht Sinn, beides ist total cool, so. Gerade Olivenöl finde ich hervorragend und ich glaube, da gab es auch mal so einen Vergleich, dass du so und so viel Olivenöl zu dir nehmen müsstest, dann hättest du eine halbe Ibuprofen-Intus, was die Schmerzhemmung angeht. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich meine, es waren 60 Milliliter oder sowas.
I don't know.
Oh Gott. Musst du auch erstmal runterkriegen, das sind drei Shots Olivenöl so ungefähr. Ne? Da kann es auch sein, dass sich das dann woanders macht, dass es ganz gut durchrutscht alles.
Ja,
so versuche ich das mit Patienten erstmal so anzugehen. Ja. Und gerade auf unserem Metier, es gibt halt einige Themen, so ein paar Untersuchungen zum Thema Arthrose, Arthroseschmerz. Wir hatten auch bei uns schon mal so die Gut-Joint-Axis, also Mikrobiom und den Dünndarm und die Gelenke. Da spielt das eine große Rolle. Und da ist halt eben so diese ganzen entzündungsfördernden Sachen und so, das spielt ist da im großen Stil mit dabei. Und es gab so eine interessante Studie aus 2016 zum Thema myofaszialen Schmerz und wo so ein bisschen geguckt wurde, was haben die denn so für Auffälligkeiten? Also das ist 2016 aus dem spanischen Raum, Joao Araujo Barros Neto hieß derjenige, Selenium and Zinc Status in Chronic Myofascial Pain. Also wo geguckt wurde, was finden wir im Serum von Leuten, die hatten 31 Menschen genommen mit chronischem myofaszialen Schmerz und eine Kontrollgruppe, die keinen chronischen Schmerz hatten. Und da haben sie zum Beispiel gesehen, dass die weniger Zink und weniger Selen im Serum hatten. Und vor allen Dingen beim Zink war es nochmal signifikant. Ja. Und sowas finde ich dann schon ganz interessant, um zu gucken, so wie es korreliert. Ne? Also was finden wir dann bei den Leuten im Vergleich zu normalen? Und das wird dann ja auch immer häufiger gesagt. Ne? Wir sollen Selen zu uns nehmen, wir sollen Zink zu uns nehmen, gerade wenn wir halt auch im Training sind, ne? Und auch Infektprophylaxe und so weiter. Das ist schon mal so eine ganz interessante Studie, die in die richtige Richtung geht. Wie gesagt, ne? Keine, also es geht um eine Korrelation, ist jetzt keine Kausalität, aber das ist schon mal ganz interessant, weil es ja auch gerade für mich so mein Klientel ist. Ne? Myofaszialer Schmerz, gleichbedeutend mit durch Triggerpunkt ausgelöster Schmerz. Unheimlich verbreitet. Und gerade mit dem Thema Dry Needling frage ich mich da manchmal auch, wieso habe ich jetzt hier schon drei Behandlungen gemacht und treffe die perfekten Punkte und so weiter, aber das wird nicht so richtig. Und spätestens dann kann man das auf jeden Fall nochmal so in den Raum werfen. Und wenn man so die Triggerpunkt-Literatur durchwälzt, wird das auch mal hervorgehoben, dass halt Spurenelemente und Vitamine, B-Vitamine vor allen Dingen auch, dass die dabei immer eine große Rolle spielen dabei.
Yes, absolut richtig. Du hast jetzt mikrostofflich viel argumentiert, natürlich auch makroskopisch einfach Adipositas und Auswüchse von schlechter Ernährung, die einen Einfluss auf die Körperstatik haben, weil sich an gewissen Körperregionen mehr Fett ansammelt, hat natürlich auch einen großen Einfluss auf Verschleißerscheinungen, auf Spannungssymptome, was dann in unser Metier fällt. Und da wäre natürlich eine Mischung aus guter Ernährung und Sport und dann vielleicht Feineinstellung durch die Osteopathie ganz interessant. Ich finde es insofern immer schwierig, als das, bleiben wir mal kurz bei deinem Beispiel von der Dame, die dir schon auflistet, was sie alles Gutes macht. Und es hört sich alles total lehrbuchmäßig an. Aber was die Leute erzählen und was dann tatsächlich live den ganzen Tag passiert, das steht dann manchmal noch auf einem anderen Blatt Papier. Und dann wird dann auch einfach, weil es nicht gut ins System passt, das Stück Sahnetorte am Nachmittag, das wird dann mal eben so unter den Tisch gekehrt oder mal eben beim Enkelkind nochmal in die Naschitüte greifen und so. Also wo ja grundsätzlich auch nichts gegen spricht, aber viele sind ja auch darauf triggert und gepolt und wissen ja eigentlich, was was gut für sie ist. Und da fällt mir so ein Clip ein, der damals in einer Talkshow entstanden ist, wo eine Dame mit Übergewicht sich beschwerte, sie mache doch alles richtig und sie würde doch nur noch Säfte trinken. Und auf die Frage, was sie denn für Säfte trinkt, sie gesagt, ja, Fanta, Sprite und sowas alles. Also da sind doch überall die ganzen Früchte drauf abgebildet. Das ist dann, du müsstest eigentlich, um da wirklich wirklich guten Zugriff drauf zu haben, müsstest du wirklich richtig tracken lassen, so à la Weight Watchers. Was geht wirklich rein, was geht wirklich raus und was ist bei der individuellen Person jetzt vonnöten? Weil für uns funktionieren die Hülsenfrüchte gut und für andere Menschen, die kriegen wahnsinnige Blähprobleme und Bauchschmerzen und Durchfälle und sonst wie. Und dennoch würde ich es nie pauschal komplett negieren und nie sagen, ihr müsst jetzt alle nur noch Hülsenfrüchte essen. So, ne? Und es ist halt ein super individuelles Thema. Und dazu gibt es ganze Studiengänge, die sich damit beschäftigen und die den ganzen Tag forschen und neue Erkenntnisse rausfinden und hier fein justieren und da beraten. Und wenn ich dann so eine Fragestellung bekomme, da habe ich dann ein, zwei Leute im Netzwerk, an die ich verweise und da sollen die Menschen dann dahin gehen, wenn sie dann wirklich, wenn sie wirklich so compliant sind und wirklich nachhaltig was verändern wollen. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ja, okay, wir haben jetzt Therapie gemacht, Sport weiß ich auch. Was könnte ich denn noch mal abgreifen von der Stunde? Frage ich noch mal in Richtung Ernährung. So, da kenne ich mich mit aus. Und was sagst du hier zu Proteinpulver oder Kreatin? Oder ich habe hier Omega-3 oder weiß der Teufel was. Und das wird dann noch mal eben so beigemischt. Und dann wird sich da vielleicht 14 Tage dran gehalten. Aber Ernährung, bis das wirklich am Zielorgan ankommt, das dauert ja auch eine Weile, bis das richtig den Körper einmal von innen nach außen durchkämmt hat und wir dann Rückschlüsse ziehen können, inwieweit das einen Einfluss hatte.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das muss ich auch. Ich empfehle immer mal wieder ein Ernährungstagebuch zu führen, im Sinne von jetzt nicht unbedingt Kalorien zählen, aber halt zu gucken, was habe ich gegessen, wie geht es mir danach. Aber auch da, das ist dann ja nicht immer so, dass wenn ich jetzt sonntags Kohl gegessen habe, dass ich dann montagmorgens Bauchschmerzen habe. Klar, so, das macht Sinn, da kommt irgendwie so vielleicht Blähung, da reagiert der Körper ja schon schnell. Aber wenn es um jetzt meinen Arthrose-Schmerz oder meinen myofaszialen Schmerz oder meine Kopfschmerzen geht oder so, da wird es dann schon so ein bisschen schwieriger. Und ja, da gibt's dann ja auch so Strategien, dass man einmal so ganz Nahrungskarenz macht, dass man sich über Wochen nur von Wasser, Reis und gedämpften Hühnchen ernährt oder so, ne? Also alles, was so sehr reizarm ist. Und dann fängt man so langsam an, wieder Nahrungsmittel hinzuzunehmen. Einige Leute haben mir gesagt, dass das nur auf eine Art und Weise State of the Art ist, um zu gucken, ob ich Nahrungsmittelintoleranzen habe. Dann kann man Haartests machen, man kann Bluttests machen und so. Ich habe beides mal gemacht und es hat beides auf jeden Fall völlig in eine andere Richtung geschlagen.
Okay.
Alles recht unzuverlässig auf jeden Fall. Ja. Und deswegen, es gibt auch so den Spruch, eigentlich, den hast du ja auch gebracht, eigentlich wissen wir ja so ganz grob, wie gesunde Ernährung aussieht. ja, lass uns auch mal da irgendwie anfangen, ne? Und so die mediterrane Ernährung, die wird immer sehr gut untersucht und da gibt es auch halbwegs verlässliche Studien dazu. Viel Gemüse essen, sehr viel Olivenöl, hier und da mal Fisch, wenig hochverarbeitetes Fleisch und so weiter. Das wissen wir ja auch und ein bisschen wenig Aufmerksamkeit hat die nordische Diät bekommen, die jetzt gar nicht so ähnlich oder so unähnlich ist. Wäre so ein bisschen mehr Vollkorn, auch Hülsenfrüchte, auch fetter Fisch quasi und so.
Beerennüsse.
Beerennüsse, genau. Ja, ne? Also so das, was die, eher die Menschen hier, die nicht mediterran sind, sondern eher so halt nordisch, wie gesagt, sind. Auch gar nicht so viel Unterschied, so ungefähr, ne? Und ja, erstmal so daran halten und dann können wir, wie gesagt, nochmal weiter gucken, was man so vielleicht dann nochmal gezielt supplementieren könnte. Weil ich wäre mir schon sicher, wenn man da genau guckt, wir hatten jetzt so Vitamin D angesprochen, Zink, Magnesium ist ein ganz großes Thema, wo ich gar nicht durchblicke, wo es irgendwie zig verschiedene Magnesium Darreichungsform gibt, die irgendwie Sinn machen. Wir werden immer nach Krämpfen gefragt, Muskelkrämpfen, Trainingsbedarf und so weiter und so fort. Ja. Jesus Christus, wie kann man da noch durchblicken?
Ja, ach, ich finde, das darf dann jeder empfehlungsmäßig auch für sich behalten. Es sei denn, es ist eine völlig unseriöse Dosierung. Du kannst natürlich alles komplett überdosieren oder komplett drunter bleiben und sich erstmal bei der Supplementierung von Dingen an der klassischen Norm zu halten, fände ich jetzt erstmal ganz okay. Hochwertige Supplemente kosten natürlich ein bisschen mehr Geld, haben aber dann auch hoffentlich eine etwas bessere Wirkung, aber auch da kenne ich jetzt die Studienlage gar nicht, inwieweit die Qualitäten dieser Produkte divergieren und wie man das messen möchte. Also man kann bestimmt messen, wie viel Inhaltsstoff und wie rein oder wo das herkommt von da oder dort ist, aber ob der Körper das jeweils immer genau so viel besser verarbeiten kann und einen größeren Benefit hat, das sei schon mal dahingestellt. Also ich erinnere mich an so eine Studie, die der Fernsehkoch Tim Mälzer mal gemacht hat. Der hat so zwei Schulklassen irgendwie über eine Zeit begleitet und die einen haben immer nur Meckes gegessen und die anderen so das klassische Vollkorn Gemüsesticks und gute Frühstück und vom Outcome hinterher gab es kaum Unterschiede und es wurde spekuliert, dass selbst das eine Salatblatt und die eine Tomate, die auf dem Hamburger drauf ist, dann proportional mehr verwertet wird, als wenn du dem Körper dann halt 5 Tomaten zur Verfügung stellst und 5 Salatblätter, weil irgendwann ist das auch einfach durch mit den Möglichkeiten der Aufnahme und was jetzt Salz und Zucker und andere Dinge nicht relativieren soll, aber der Körper ist schon relativ intelligent und holt sich schon das aus den Sachen raus, was er gerne haben möchte. Natürlich lechzt er nach schnell zu verstoffwechselnden Zuckern. Das liebt das Gehirn. Deswegen sind wir so glücklich, wenn wir die Schokolade essen oder die Gummibärchentüte vor der Brust haben. Aber gut, es gibt immer noch Menschen, die nicht wissen, dass es Lebensmittel gibt, die ungesund sind, aber ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, dass die den Weg zum Osteopathen meistens auch nicht finden. Also ich glaube, da ist dann schon eine gewisse Auseinandersetzung mit Ernährung im Vorfeld schon mal passiert. Das ist so meine vorsichtige klinische Wahrnehmung des Ganzen.
Ja, würde ich eigentlich auch so sehen. Ja, wie sieht's bei dir persönlich aus, Dennis? Deine persönliche Diät, wie man das in der Ernährungsform.
Okay, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
Ja, also genau, man trifft dich häufiger mal vor dem Süßigkeitenregal, wenn man mit dir zusammen hat. Wir zusammen auf einem Kongress gefahren sind, wir sind zusammen eingekauft, haben uns im Hotelzimmer geteilt. Das, was du aufs Einkaufsband gelegt hast, sah auf jeden Fall aus, wie ich als 15-, 16-Jähriger, wenn ich mein Taschengeld verprassen wollte, für irgendwelche Sachen.
Ja, ich bin tatsächlich kein sonderlich leuchtendes Beispiel.
Omnivor.
Während der Arbeit liebe ich es tatsächlich auch, mich mit netten Dingen zu belohnen. Und mittags gehe ich da auch meine Pizza essen oder auch meine Currywurst-Pommes essen und habe da so meine Anlaufstellen. Allerdings koche ich sehr gerne selber und dann auch immer frisch und unter der Woche auch meistens vegetarisch. Ich bin aber ein Allesesser und möchte auch auf Fleisch und Fisch nicht verzichten. Und versuche dann am Wochenende einfach Bioprodukte zu kaufen, frische Sachen zu kaufen und dann etwas aufwendiger mich dem Ganzen zu widmen, so dass ich alles in allem, glaube ich, schon breit aufgestellt bin, aber die Kinderschokolade zwischendurch oder ja, ich weiß nicht, mal die Fritz-Cola in der Pause, die ist bei mir tatsächlich auch mit dabei. Ich bin ein bisschen gesegnet, ich bin so ein Kohlenhydrat-Schnellverbrenner. Ich habe auch mal so einen Stoffwechseltest gemacht. Ich bin halt eher ein schlank gebauter Kerl und habe eher Schwierigkeiten, Sachen aufzubauen. Plus, ich esse meistens nicht über mein Sättigungsgefühl hinweg. Ich esse sehr, sehr langsam im Verhältnis und bin dann irgendwann relativ zügig satt, sodass ich eigentlich, also nee, ich hatte noch nie Gewichtsprobleme im Sinne von, jetzt werde ich zu dick. Ich merke, dass ich bin jetzt 41, dass ich so langsam im Profil das nicht mehr aufs Hohlkreuz schieben kann, sondern der Bauch sich so ein bisschen nach vorne drückt. Und ich nutze den Bauch manchmal so ein bisschen, um Patienten im Sitzen zu stabilisieren. Dann drücke ich meinen Bauch so ein bisschen gegen den Menschen, um gut arbeiten zu können. Aber alles in allem,
das Zwerchfell,
ist alles mit dabei, würde ich sagen. Ja. Du bist ja der was soll ich sagen? Der experimentierfreudige Pflanzenguru, der auf verschiedene Arten und Weisen verschiedene Dinge ausprobiert hat, eigene Pilze züchtet, Pilze aus dem Wald sammelt, egal wie sie heißen, ob sie rot mit weißen Punkten sind oder Knollenblätterpilz heißen. Ich glaube, du hast mit allem schon Micro- oder Makro-Dosing-mäßig Erfahrung gesammelt. Würdest du dich als Vorbild bezeichnen, was Ernährung angeht?
Ich versuche es so ein bisschen. Bei mir ist halt das Thema, ich merke leider, muss ich sagen, dass ich halt auf manche Sachen gar nicht gut reagiere. Also leider die ganzen leckeren Sachen, so wie Alkohol, das kommt bei mir gar nicht gut an. Also das geht mir auf die Gelenke, ich kriege dann Gelenkschmerzen. Und irgendwie auch, also ich merke es gar nicht so sehr an der Verdauung, aber im Rest des Körpers. Auch so diese leckeren Sachen wie so weiße Brötchen oder so, ne? Ist ja köstlich. Holst du morgens ein Croissant oder irgendwas oder irgendwie weißes Brötchen, überbacken oder nicht überbacken und so. Und da, bei solchen Sachen merke ich definitiv so Blutzuckerspitzen, ne, dann geht's mir gut. Und nach kurzer Zeit kriege ich dann so einen Heißhunger und mir wird so vom Kreislauf, der sackt so runter. Also das hängt vermutlich mit so, dass der Blutzucker ziemlich schnell hochgeschossen wird und dann auch schnell wieder abfällt zusammen. Und solche Sachen gehen halt viel besser, wenn ich mich relativ kurz halte mit Kohlenhydraten insgesamt. Und da experimentiere ich seit längerem halt so ein bisschen rum, was da halt irgendwie gut ist und was nicht so gut ist. Aber ich habe so eine Grundernährung, durchaus mehrfach die Woche Hülsenfrüchte. Dann habe ich immer so ein bisschen Gemüse, Kimchi so eingelegt, dass ich das halt nicht alles noch. Es ist ja auch nicht nur, soll es gesund sein, weil es fermentiert ist, sondern weil es halt auch gut verfügbar ist. Also wenn ich halt so ein paar Gläser da im Kühlschrank habe, dann kann ich da halt immer einfach reingreifen und habe da halt dann verschiedene Sachen parat. Das ist eigentlich gar nicht so doof, ist mir immer aufgefallen, dass man das so früher gemacht hat. Ja, so hängel ich mich durch und versuche halt wenig Hochverarbeitetes zu essen und nicht zu viel Fleisch. Also ich habe so, wie gesagt, 3-4 so Lebensmittelgruppen, die ich nicht gut vertrage. Das habe ich leider gemerkt und ich versuche es immer wieder, vielleicht kann ich ja mal. Und habe so für mich den Kompromiss gefunden im Urlaub und zu bestimmten Zeiten, da wird halt einfach mal über die Stränge geschlagen. Und dann ist das so die Bestätigung, dass das ja auch ganz gut ist, aber vielleicht auch ganz gut, wenn ich wieder zu meinem alten, normalen Rhythmus so zurückfahre. Ja, so habe ich es gemacht und wie gesagt, die Sachen, ich mache mal einen Labortest und gucke, okay, was vertrage ich nicht angeblich, hat halt leider zu nichts geführt. Das war halt daneben gegriffen und ich musste halt einfach so die Grundpfeiler meiner Ernährung anpassen.
Ja. Am Ende profitiert meistens die Industrie, meistens die Leute, die gute Ratschläge haben, Wasser predigen und Wein trinken.
Ja, da kommt auch nicht so gut an.
Da komme ich auch ein paar Experten, genau. Und da ich jetzt auch nicht wirklich ein Paradebeispiel von Ernährung bin, fände ich es jetzt auch irgendwie zu hochgegriffen, dass ich sagen würde, pass mal auf, das musst du so und so machen. Und dann laufen die mir in der Mittagspause an der Imbissbude vor über den Weg und ich stehe da mit, mit meiner Pommes. Ja. Da bleibe ich dann lieber authentisch und sage, wenn dich das interessiert, dann geh mal dahin oder dorthin, da bist du richtig gut beraten, die sind fundiert ausgebildet und die gucken sich das individuell an. Ja. Und dann lass es mich gerne wissen, ob das einen Einfluss hatte und wie du dich damit fühlst. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich allein nur durch Ernährungsumstellung noch niemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, das war jetzt der absolute Game Changer. Es ist meistens gepaart mit Sport dann auch noch. Also richtig Lebensstil, Umstellung. Und es gibt ja dann auch immer noch so Kofaktoren wie, wie schläfst du? Was hast du für einen Stress in deinem Leben? Es hat ja auch alles einen großen Einfluss auf die Verarbeitung im Bauchraum. Ne? Sind wir gerade Sympathikoton unterwegs und es schießt einfach alles so durch? Oder können wir uns Ruhephasen nehmen und nach dem Essen ein bisschen runterfahren, sodass der Körper in Ruhe das alles aufnehmen kann und so? Das sind alles viele Kofaktoren, die einen großen Einfluss haben.
Ja. Ah, auf jeden Fall. Noch ganz kurz vielleicht zum Thema, ich schicke die weiter zu Experten. Es gibt ja die deutschlandweit bekannten Ernährungsdocs, die ja irgendwie so richtig geil ist. Ne? Ja. Und da wollte ich auch noch kurz, meine Erfahrung ist, es gibt definitiv, ich habe auf jeden Fall Patienten gehabt oder auch im Bekanntenkreis, wo die Ernährungsumstellung der Gamechanger war.
Ah, okay.
Ja, okay, aber zurück zu den Ernährungsdocs. Ich habe einen Patienten, ich glaube, den hatte ich auch diese Woche nochmal, eigentlich immer ein sehr besonderer und sehr diplomatischer Typ, der sich immer so sehr, mit dem kann man sich sehr gut unterhalten, der hat zu vielen immer so eine echt gute, differenzierte Meinung. Und dann kam mal das Thema auf die Ernährungsdocs und da hatte ich schon gemerkt, wie er sich so anspannt. Stechmann, da muss ich immer mal sagen, dieser eine, ich glaube, Matthias Riedel heißt er, eigentlich will ich auch keine Person bashen, aber der hat sich sowas von furchtbar drüber aufgeregt. Das ist halt einer dieser Fernsehdoktoren, der halt, seit Jahrzehnten jedes Trendthema mitreitet. Ne? Letztens auch entdeckte, hat er ein Buch zum Thema Longevity und so weiter. Ja, ja. Früher hat er gesagt, wir müssen jeden Tag fünf Handvoll Obst, das ist gesund. So, ne? Wenn man jetzt sagt, ey, das ist aber ganz schön viel Zucker, was wir uns dann damit reinballern und so. Ne? Und jetzt ist dann halt einmal nicht irgendwie über den Tag verteilt, 6 verschiedene Mahlzeiten oder 5 Handvoll Obst. Jetzt ist es halt auf einmal dann wieder 16:8. Das müssen wir jetzt alle machen und das ist jetzt für uns alle gut und so. Ja, da habe ich auch mal kurz online geguckt, wie da so die Rezensionen sind. Die auf jeden Fall auch auseinander.
Interessant.
Über veraltetes Wissen gesprochen und so. Ja, und das, was jetzt das topaktuelle Wissen ist, ist ja dann in 5 bis 10 Jahren auch wieder veraltet und so weiter. Ne? Deswegen,
finde ich auch. Das ist Opium fürs Volk, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn ich war neulich im Flughafen und da war so eine ganze GU-Heftseite, so eine Schrankwand voll mit Ernährungsdocs, alles zum Thema Leber, Longevity, besser schlafen mit diesen Gerichten und dann so ein paar random Gerichte da einfach reingeworfen und so ein paar, Hülsenfrüchte könnt ihr nochmal nehmen und Bienen sind super und weiß der Kuckuck was. Und ich habe mir mal eine Folge im Internet angeschaut und das war so ein gestresster Geschäftsmann, der immer Scheiße gefressen hat und dann irgendwie Herzprobleme gekriegt hat und dann wurde eindringlich auf ihn eingewirkt und dann kamen die auch zu ihm nach Hause und die Frau hat jetzt dann nur noch vegan gekocht und Sachen gegessen und man sah so richtig, als er es gegessen hat, dass es so gar nicht so toll findet. Und sagte, Und dann waren die dann noch irgendwie 4 Wochen später zum Follow-up-Termin und dann sagte er, das war mir zu aufwendig, keine Zeit dafür, das zu kochen und ich bin wieder im alten System, mach jetzt aber ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Sport. So. Also die Leute lieben das Thema Ernährung, weil täglich sind wir mit Ernährung konfrontiert und sie möchten gerne den Heiligen Gral kennenlernen. Sie möchten gerne, dass es super gut schmeckt, super einfach zu präparieren ist und de facto aber ein Müh selber da reingeben und wirklich Energie dafür aufzuwenden, nachhaltig was zu verändern, das schaffen nur ein einstelliger Prozentsatz, würde ich jetzt mal ganz frech in die Runde hauen.
Sonst hätten wir ja auch nicht so diese Übergewichtsepidemie, die wir ja leider haben.
So,
ne? Ja.
Ich bin doch bei Novo Nordisk investiert, weil ich an die Schwäche der Menschheit glaube.
Dito. Ja. So. Da wird man, glaube ich, nicht enttäuscht, ehrlich gesagt. Das die Schwäche der Menschheit. Und
ja, die machen smart. Die machen einerseits Abnehmmittel und wenn das nicht hilft, sind sie noch Marktführer für Diabetes-Medikamente. Also für alle Seiten das Beste, für alle Eventualitäten gut aufgestellt.
Genau. Und auf gar keinen Fall darf jemand auf die Idee kommen, dass es Verschwörungen in der Pharmaindustrie gibt oder dass das Geld irgendwo irgendwas bedeutet. Es geht immer nur um das Gesundsein.
So.
Ja, okay. Na, viel gesagt, wenig Inhalt.
Ja,
also nee, schon. Viel, so schlimm war es jetzt nicht, aber.
Meinung. Aber am Ende des Tages ist der Konsens ja so richtig einen roten Faden für unsere osteopathische Praxis gibt es eigentlich noch nicht.
Außer, wie gesagt, eigentlich wissen alle, wie wir uns gesund ernähren. Ja. Also versucht es doch mal.
So. Amen. Hülsenfrüchte. Amen.
Yeah, baby.
Kurze Pause, mein Lieber.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Zurück aus der Pause, wir halten's quick and dirty, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit. Es ist Sommer. Draußen, Musik, gute Zeit, gute Stimmung. Wir haben uns über Ernährung unterhalten und Klaas und ich packen noch ein paar Tracks für euren Sommerurlaub auf die Playlist von mir zum Thema Gesundheit. Ein Track von The All-Seeing Eye und zwar Beat Goes On. Klassiker, wenn man ihn hört, den Beat hat man immer schon mal wahrgenommen. Und das Witzige an diesem Track ist, dass auf dem Plattencover ein großes Glas voller Soul-Eier auf einer Bar steht. Und das habe ich mir gedacht, das ist ein Top-Thema für eine Ernährungsfolge. Und zum zweiten zu den ganzen Fortbildungen, die wir so gegeben haben, speziell zur Sportosteopathie, wo ich hinterher das Gefühl hatte, dass wir alle ein bisschen was mitgenommen hatten. Ich habe natürlich auch wieder Kleinigkeiten gelernt und ein bisschen profitiert. Und somit war es eine Win-Win-Situation für uns alle. Und zum Thema Everyone's a Winner hat Hot Chocolate einen Song produziert und den packe ich auch noch mit auf die Playlist.
Sehr schön. Beim Thema Sommer, ich war im Frankreich Urlaub, deswegen packe ich mal einen spanischen Song auf die
Natürlich.
Playlist. Wenn man den hört, könnte man denken, man ist direkt im kolumbianischen Dschungel. Die verstorbene Sängerin Tortola Mompozina mit dem Song El Pescador. Und dann noch was Französisches. Auf einem Festival war Gims ganz in der Nähe, wo ich meinen Urlaub verbracht habe. Sehr populär in Frankreich, so eine Art Superstar. Mit dem Song Escutimem.
Okay.
Schöner Pop.
Du haust ja mit diesen französischen Tracks um dich, aber du sprichst doch selber gar kein Französisch, oder?
Ja, es geht so, es geht so. Ich
bin mit allem
Wasser angewaschen, ne?
Un petit peu. D'accord.
Ich bin auf jeden Fall sehr gut, den Eindruck zu erwecken, ich könnte diese ganzen Sprachen.
Ja, gut.
Gewisses Talent, Schummeltalent.
Ja. Thema Frankreich werde ich in der nächsten Folge nochmal aufdröseln. Aber
dazu dann mal kicken, wie das auch so ist mit Fußball und so.
Ja, stimmt. Zeitpunkt, Frankreich, Spanien ist jetzt sehr wahrscheinlich, wenn die Spanier das Spiel gewinnen, ist, glaube ich, dass das Halbfinale auf der Seite von einer WM, von der ich wirklich erschreckend wenig wahrgenommen habe. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin wirklich satt, was das angeht. Diese ganze Schieberei und diese ganze Korruption, das macht mir alles keinen Spaß mehr.
Alles Verschwörungstheorie. Bah, ich hingegen, als bekennender Nicht-Fußball-Fan, ich war so richtig auf einmal angetitscht. Und als ich so richtig Bock hatte, ist Deutschland rausgeflogen.
Ja, hast du den Paraguay-Trikot geholt
wahrscheinlich. Guckst du für Holland? Holland auch rausgeflogen. Dann meine Jungs aus Maghreb, da war ich jetzt eigentlich drauf. Jetzt
auch ja. Aber die haben ein super Turnier gespielt. ich drücke jetzt heimlich den Norwegern die Daumen. Und ich glaube, England muss sich ganz schön strecken, um Norwegen zu schlagen. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr.
Ja, wenn die Folge erscheint, ist das Thema schon bekannt, was da passiert ist.
Wahrscheinlich.
Also, bis zur nächsten Episode. Aber vorher noch eine Kette, nicht wahr? Dennis, wer ist dran von uns beiden?
Ich
schon so lange her.
Ich glaube, ich du musst eine
basteln. Pumpen. na denn, zum Mund rein und hinten wieder raus. Mach mal von den, wir hatten das Thema Zähne mal, was auch immer mal wieder für Verwirrung sorgt. Zähne zum Darm.
So.
Kommen wir jetzt aber nicht mit irgendwelchen Störfeldern, so kinesiologische Sachen. Das kann es alles geben, aber nicht bei uns.
Also du hattest Faszienmeridiane in deiner Summer School, dann kann ich ja wohl mit Störfeldern um die Ecke kommen. Nee, wir versuchen es mal ein bisschen neurologisch zu lösen. Nervus maxillaris, Nervus mandibularis, vom Trigeminus sind die Versorger der Zähne, Zahnproblem, über Trigeminus weitergeleitet. Trigemino cervicaler Komplex irgendwie weiter aufbereitet, Richtung Hirnstamm. Da sammeln sich die Informationen, werden zusammen mit anderen aus dem Körper vermischt und hochgeleitet. So auch bei der Formatio reticularis, und darüber haben wir einen Kontakt und Impuls zum Vagus. Und wenn wir permanent ein Störfeld oder ein Störfaktor im Zahn haben, irgendwie subakute Entzündung oder dergleichen, könnte das über Trigeminus da weitergeleitet werden und so viel Aufmerksamkeit einfordern, dass Vagus damit beschäftigt, belastet wird, sage ich mal, was dann vielleicht auch einen reflektorisch inhibierenden Einfluss auf die efferente Aktivität hat und somit eine Immobilität der Darmmotilität mit sich führt, und da hast du deine Kette vom Zahn zum Darm.
Also so eine Art Anastomose oder Konvergenz zwischen Trigeminus und Vagus.
Ja, doch, da gibt es weiterverarbeitende Strukturen, die zusammenschmelzen.
Hochverarbeitete Verschmelzung.
So.
Ja, es gibt ja Anastomosen auf jeden Fall, den Hirnnerven. Ob es die jetzt geht? Ja, ist denkbar. Egal. Okay. Nicht mehr zu lange labern, Stempel drauf. Knochenjob approved. Kette.
Postimulismus, Attacke. Schöne Woche, Klaas. Und
ja.
Bleib gesund, Junge, bleib gesund.